und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Ja, Anna, schön, dass du wieder dabei bist.
Schön, wieder dabei zu sein.
Wir haben heute verschiedene Themen mitgebracht und wollen einfach wie immer mal ein bisschen mit euch über die NFL und alles, was eben neben dem Spielfeldrand passiert, quatschen. Deswegen gar nicht mehr groß viel drumherum gerede. Ich würde sagen, wir steigen gleich in das erste Unterthema ein. In Folge 17 haben wir bereits darüber gesprochen, ob Deutschland ein zukünftiger Markt für die NFL werden könnte. Es soll ja, wie bereits bekannt ist, in den nächsten Jahren, womöglich bereits 2022, also relativ bald schon, ein Spiel in Deutschland stattfinden. Das ist relativ hohe Priorität der NFL aktuell, dieses ganze Thema eben umzusetzen. Und da gibt es jetzt eine Entwicklung. Und zwar haben sich 7 deutsche Städte um die Austragung eines Spiels beworben. Überraschenderweise gehört Berlin aber nicht dazu, was mich auch ein bisschen traurig macht, weil ich lebe ja in Berlin, deswegen wäre es natürlich sehr convenient für mich gewesen. München hat wohl großes Interesse, aber auch Hamburg bewirbt sich. Hamburg sieht aber beispielsweise die Frist 2022 etwas zu eng. Bis September haben die Städte noch Zeit, um ein Konzept zu erarbeiten und das eben bei der NFL einzureichen. Also die NFL hat da jetzt eine Agentur mit beauftragt, die das Ganze für sie abwickeln soll. Und ja, Anna, die NFL scheint es ja echt eilig zu haben, weil es waren ja erst vor ein paar Wochen wurde das ja überhaupt erst bekannt, dass es in Deutschland eben so ein Spiel geben soll. Jetzt im September soll es schon die ersten Konzepte geben. Glaubst du denn, dass ein Spiel 2022 überhaupt realistisch ist, dass man das schafft, es umzusetzen? Oder glaubst du, es wird dann doch eher 2023?
Meine Antwort ist ein bisschen zweigeteilt. Ich glaube einerseits, wenn es eine Liga schaffen sollte, dann ist es die NFL. Andererseits, aber jetzt vor allem durch Corona, wir haben gerade schon wieder steigende Zahlen, weil um so ein Spiel stattfinden zu lassen, kann ich mir vorstellen, dass, ich gehe mal davon aus, alle Stadien zumindest noch eine kleine Anpassung bräuchten. Das heißt, irgendeine Arbeit müsste an denen getan werden. Wer sich momentan zum Beispiel Möbel kaufen will oder eine Küche kaufen will, weiß, was für krasse Lieferzeiten das ganze Zeug gerade hat. Oder auch wer ein Haus baut und so. Ich habe im Bekanntenkreis einige Leute, die gerade Haus bauen, renovieren, was auch immer. Und da sind die Lieferzeiten einfach momentan abartig. Und ich glaube halt einfach, dass dieses 2022 zu nah dran ist, um das alles, weil du brauchst ja dann auch ein Sicherheitskonzept und ich finde das schon arg knapp, 2022. Aber wie gesagt, wenn es eine Liga überhaupt schaffen kann, dann kann ich mir die NFL vorstellen.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also ich glaube, die NFL kann schon echt anziehen, so vom Tempo, wenn es nötig ist. Die haben ja auch unglaublich viele Leute, die für sie arbeiten. Und jetzt haben sie ja eben auch noch diese Agentur.
Und da viel eben, Geld.
Genau, am Geld scheitert es auch nicht. Und wenn die was wollen, dann glaube ich, geht es schon. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt ja viele Hürden, die man davor nehmen muss. Gerade in Deutschland ist es ja ein sehr bürokratisches Land, wo du jetzt nicht einfach sagst, ja, okay, wir machen hier ein Spiel, sondern da brauchst du ja auch gewisse Genehmigungen vom Bund oder von der Stadt oder wie auch immer. Deswegen hat ja übrigens auch Berlin sich schlussendlich nicht beworben, weil es wohl irgendwelche Zulassungen nicht gab oder nicht geben kann. Also es hat irgendwie was mit der Senatsverwaltung zu tun. Ich glaube, es lag nicht daran, dass sie keine Lust auf das Spiel hätten. Ich glaube, jede deutsche Stadt kann sich glücklich schätzen, wenn sie dieses Spiel austragen darf, weil ja damit auch natürlich viel Tourismus und Aufmerksamkeit international eben einhergeht. Genau, wir haben ja bereits über Kandidaten für ein solches Spiel gesprochen in der alten Folge eben, nachdem Berlin sich jetzt nicht bewirbt. Wem schreibst du denn die besten Chancen zu?
Also es ist ja noch sehr, sehr geheim, wer sich da so bewirbt. Von den Stadien her könnte ich mir halt vorstellen, dass es jetzt zum Beispiel die Veltins Arena sein könnte, also von Schalke, weil das ist ja das Stadion mit dem auswechselbaren Boden. sonst könnte ich mir halt irgendwie noch vorstellen, Dortmund, Signal Iduna Park, so die Richtung. Mich würde natürlich München freuen, weil es einfach sehr, sehr nah bei mir wäre. Das wäre halt für mich deutlich leichter, als jetzt zum Beispiel nach London zu kommen, dann nach München. Ja, sonst, ich weiß nicht, Frankfurt, weil Frankfurt halt echt einfach die Footballstadt irgendwie so gefühlt ist, mit Galaxy, mit der alten Galaxy, mit der NFL Europe. Ja, das sind so meine Tipps. Mal schauen, wo es hingeht.
Es wird so ein bisschen die Frage sein, glaube ich, ob sich die NFL für das perfekte Stadion entscheidet oder wirklich sagt, ja, sie wollen nicht nur das perfekte Stadion, sondern sie wollen idealerweise vielleicht auch eine Stadt, die einfach ja Namen hat, weil Gelsenkirchen oder auch Dortmund sind natürlich riesige Ballungszentren in Deutschland. Das möchte ich auf jeden Fall nicht irgendwie kleinreden, wo natürlich auch sehr viele Leute hinreisen können, weil es einfach ein extrem großes Gebiet ist mit vielen Leuten, also NRW und so. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es eher so eine etabliertere Stadt sein wird am Ende, wie eben München, Hamburg, Frankfurt, Köln, keine Ahnung, irgendwie sowas. Kann ich mir irgendwie besser vorstellen als jetzt Gelsenkirchen.
Bei Hamburg habe ich irgendwie so, weiß ich nicht. Ich kann mir Hamburg absolut irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß aber nicht, warum.
Ich finde auch nicht, dass es so gut passt, auch so zu den Football-Fans kann ich mir in Hamburg auch nicht so in meinem Kopf. Deswegen tut's mir eben so leid mit Berlin, weil ich Berlin wirklich einen guten Fit gefunden hätte. Mhm. Hier gibt's ja auch sehr viele American Football-Fans und man hat ja auch so ein bisschen Football-Erfahrung in den letzten Jahren sammeln können in der deutschen Liga und so. Aber ja, ich gehe auf jeden Fall mit. Frankfurt wäre auch ein guter Punkt, vor allem, weil Frankfurt ja auch eine Stadt ist, die in Deutschland von allen, egal ob Ost, West, Süd, von allen relativ gut zu erreichen ist. Also ich glaube, du brauchst ja gefühlt von egal, wo du herkommst, immer so 4 Stunden nach Frankfurt.
Das ist so, das Gefühl, ja.
Ja, genau. Und deswegen, oder halt eben doch München. Also ich bin echt gespannt. Bisher wird da noch sehr so Geheimhaltung draus gemacht, wer diese anderen 5 Städte sind, die sich eben jetzt beworben haben. Man weiß nur von München und Hamburg eben, dass die sich beworben haben, aber wer die anderen 5 Kandidaten sind, darüber lässt sich nur spekulieren. Aber ich denke, da kommt jetzt in den nächsten Wochen, spätestens Monaten auch noch mehr Infos irgendwie werden da rauskommen, weil eben ja dann auch diese Konzepte eingereicht werden und spätestens dann kann man ja vielleicht auch schon so ein bisschen mehr verraten.
Ja, was ich mit jetzt gelesen habe, einmal zu, ich bin ja eine Reddit-Liebhaberin und da kann man sich ja echt in den Rabbit-Holes von irgendwelchen Theorien vergraben. Was ich gelesen habe zu München war einmal, dass die NFL das wohl ganz spannend fänd, das mit dem Oktoberfest zu verknüpfen. Also quasi, dass man sagt, hey, da sind schon ganz, ganz viele Leute aus allen möglichen Ländern und die fahren da eh hin, dass man da quasi dann auch ein Spiel gleichzeitig stattfinden lassen könnte. Und was ich noch gelesen habe, ist, dass eventuell angedacht ist, dass das Stadion oder die Stadt, wo es ausgetragen wird, beim Super Bowl beim nächsten verkündet wird. Was ich auch eine sehr spannende Sache fände.
Also, wäre auf jeden Fall mit sehr viel Show verbunden.
Ja, und irgendwie passt, also das war halt ein längerer Reddit-Eintrag, wo ich das gelesen habe. Und es hat schon irgendwie so gepasst. Also es wäre was sehr NFL-iges, das beim Super Bowl zu verkünden, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich habe auch gerade übrigens nochmal nachgelesen, warum sich Berlin nicht beworben hat. Und das Ganze beruht auf dem Sportförderungsgesetz.
Okay.
Ist jetzt nicht näher beschrieben, was das genau bedeutet, aber wird schon seine Richtigkeit haben. Wie gesagt, ist schade für Berlin, aber dadurch haben vielleicht jetzt auch andere Städte eine Chance. Ist ja auch schön.
Wir sind auf jeden Fall gespannt.
Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Es kam ein großer Bericht von Forbes raus, mit einem Ranking über die wertvollsten Teams der NFL unter anderem, aber auch mit sehr, sehr viel spannenden Hintergrundinfos rund um die NFL-Einnahmen. Und das ist ja was, wo man weiß, es wird sehr viel Geld umgesetzt mit dem Sport. Man weiß, die NFL verdient enorm viel Geld, aber man weiß oft nicht so genau, was sind das eigentlich für Summen und vor allem, wie verändern sich diese Summen über die Jahre. Und deswegen haben wir euch das Ganze mal ein bisschen aufbereitet und haben ein paar spannende Daten rausgesucht. Also im Durchschnitt sind laut dem Bericht eben die 32 Teams in der NFL 14% mehr wert als noch im letzten Jahr. Und das Interessante daran ist eben, dass das der größte Sprung in 5 Jahren ist. Also so eine Wertsteigerung sozusagen gab es 5 Jahre lang nicht. Und genau, während der Saison 2020 kann man sich natürlich denken, ähnlich wie in der Bundesliga, gab es natürlich weniger Einnahmen. Zum einen natürlich, weil eben weniger Zuschauer, bis zu gar keine Zuschauer in die Stadien gelassen wurden, aber auch durch Merch und so weiter und so fort. Also es gab ja verschiedene Hintergründe dafür, aber es wurden circa 20% weniger Einnahmen erzielt. Durchschnittlich lag jetzt die Einnahmen bei einem NFL-Team bei circa 380 Millionen US-Dollar, was ja immer noch nicht so wenig ist, aber wir kommen gleich zu noch viel größeren Summen. Es wurde nämlich im März diesen Jahres ein neuer TV-Rechte-Deal abgewickelt. Und jetzt haltet euch fest, dass diese Summe mussten wir wirklich mehrfach nachschauen, weil das so eine Summe ist, wo man wirklich sich an den Kopf fasst und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Über 11 Jahre bekommt die NFL nämlich 111 Milliarden US-Dollar. Das heißt, es sind circa 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr, die nur mit TV-Rechten eben erzielt werden. Und das heißt, dass im Umkehrschluss aber auch die Franchises in Zukunft mehr Geld bekommen. Aktuell sind es circa 220 Millionen US-Dollar, das jedes Team von diesem TV-Rechte-Deal eben bekommt von der NFL. 2032, also jetzt sind wir 2021, also in 11 Jahren sind es dann immerhin schon mal 377 Millionen US-Dollar. Also es sind circa 150 Millionen US-Dollar, die jetzt über die 11 Jahre mehr werden. So, das waren ganz schön viele Zahlen. Wenn du solche Zahlen wie 111 Milliarden US-Dollar hörst, ist es für dich noch eine greifbare Summe oder sagst du, es ist irgendwie so abstrakt inzwischen? Und dann noch die zweite Frage. Findest du es gut, dass die NFL bzw. die Teams in Zukunft eben noch mehr TV-Gelder bekommen? Oder sagst du, das nimmt jetzt alles auch ein Ausmaß an, der irgendwie, ja, also wohin soll es noch gehen, so ein bisschen?
Ich finde so große Zahlen immer schwer zu greifen. Ich kenne dann die Umrechenbeispiele, wenn Person X nie wieder arbeiten würde, dann würden X Personen 7000 Jahre davon leben können. Gibt's ja oft genug so Beispiele. Ich finde die Zahl schwer greifbar, aber gefühlt wird immer mehr mit so Zahlen um sich geschmissen. Jetzt nicht nur im NFL-Bereich, sondern auch so generell in unserer Wirtschaft. Und hinzu kommt einfach durch mein BWL-Studium sind das halt auch Zahlen irgendwie, wo man sich schon mit beschäftigt, gerade so Makroökonomie und so spaßige Fächer. Wer BWL studiert hat, wird es wahrscheinlich genauso lieben wie ich, nicht. Und zu der zweiten Frage, ich weiß nicht. Also irgendwie ist es halt schon gerechtfertigt, dass die NFL immer mehr Geld verdient, weil es lässt sich damit immer mehr Geld machen. Deswegen ist es halt logisch irgendwo. Andererseits fände ich es aber auch cool, wenn man irgendwie dem Ganzen mal eine Grenze, also irgendwie es macht dann halt, dann sind wir halt in 20 Jahren bei, weiß ich nicht, nochmal dem Doppelten oder so. Und irgendwann, es wird halt dann wieder alles teurer, die Leute zahlen mehr, dann kriegen die Clubs wieder mehr und ich weiß nicht, irgendwann müsste halt schon mal gefühlt eine Grenze sein, aber wie willst du das denn umsetzen? Es ist ja auch nicht möglich. Also es ist ja wirklich alles Wirtschaft. Weil je mehr, es gibt immer mehr Zuschauer, desto mehr Einnahmen, desto mehr zahlen die. Also ich glaube, da dem ist auf jeden Fall keine Grenze gesetzt, gefühlt.
Ich kann euch das auch gerne mal ein bisschen aufschlüsseln. Es gibt nämlich in diesem Bericht, den wir übrigens auch bei euch jetzt hier alles verlinkt haben, also falls ihr euch da nochmal selber einlesen wollt, ist sehr, sehr spannend zu lesen. Gibt's alles in der, ist verlinkt in der Folge sozusagen. Da ist zum Beispiel auch eine Aufschlüsselung, welche Sender oder beziehungsweise Firmen wie viel gezahlt haben jetzt in diesem neuen TV-Rechte-Deal? Also der beginnt ab 2022/2023. Amazon beginnt bereits mit 2022 mit dem neuen Deal. Die haben das Thursday Night Game. Das wird auf Amazon Prime laufen. Lassen Sie sich schlappe 13 Milliarden. Ja, da komme ich immer durcheinander.
Ja, genau.
Also 13 Milliarden lassen sie sich das kosten bis 2032. Dann gibt's aber noch NBC, die haben das Sunday Night Game, sind circa 22 Milliarden Dollar. Dann CBS, auch Sunday Night Game von der AFC. Also es ist sehr komisch aufgesplittet, aber ihr merkt schon, also es wird ja wirklich jeder Tag einzeln vermarktet. ESPN hat Rechte, Fox hat Rechte, CBS, NBC und Amazon Prime. Also inzwischen sind es tatsächlich 5 unterschiedliche Rechtehalter. Da kommt jetzt Fußball, finde ich, auch langsam schon ran. Also wenn man sich überlegt, das ist jetzt DAZN, Sky, dann gibt's noch die Öffentlichen, dann gibt's ja irgendwie noch Sat.1. Also langsam entwickelt sich in Deutschland der Fußballrechte-Markt auch in diese Richtung. Aber in Amerika ist man da noch mal ein bisschen weiter. Aber ja, es sind tatsächlich immer so circa 22 bis 27 Milliarden US-Dollar, die da eben gezahlt werden pro Rechtehalter. Und da frage ich mich ja auch, oder das wäre ja eigentlich auch mal eine spannende Diskussion, wie siehst du das denn in Deutschland? Weil ich meine, aktuell haben ja ProSieben Max und eben DAZN Rechte an den Spielen. Aber DAZN, okay, das ist ein privater Stream. ProSieben hat ja aktuell noch im Free-TV die TV-Rechte. Siehst du das auch in Zukunft da laufen? Oder glaubst du, da wird's auch mal irgendwie, mehr Konkurrenz geben im deutschen Markt?
Wer im deutschen Markt noch ist, ist Amazon.
Stimmt, ja. Was haben die für Rechte?
Thursday Night, also die gleichen.
Ah ja.
Ich meine die gleichen Rechte. Also das überträgt Amazon auf jeden Fall. Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn Deutschland zu einem etablierten Markt, also nicht, dass Deutschland jetzt nicht schon etabliert ist, aber die Idee war ja quasi diese Marktdurchdringung, dass man da dadurch quasi das kostenlos macht, dadurch kommen die Leute, haben leichter Zugriff und dadurch generiert man mehr Zuschauer. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das irgendwann anders wird und dass es irgendwann dann auf ProSieben Max zum Beispiel nur noch über deren Stream läuft und da nur noch, wenn, also ProSieben Max gehört ja normal zu ProSieben mit dazu, daher zur Join-App, wenn es dann irgendwie darüber bezahlt lief oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen.
Ja, wobei ich jetzt neulich gelesen habe, dass Join ist ja von RTL, von RTL und Sat.1, nee, RTL und Discovery, RTL und Discovery machen das zusammen. Und ProSieben arbeitet jetzt gerade an einem eigenen Streaming-Dienst.
Gott. Okay.
Aber da beispielsweise könnte ich es mir auch gut vorstellen.
Ja, also das wusste ich tatsächlich nicht, aber da könnte ich es mir halt tatsächlich vorstellen, dass irgendwann ich weiß nicht, ob die NFL darauf Vorgaben machen kann, so von wegen, ihr dürft das nicht mehr im Free-TV zeigen oder halt einfach die Preise so krass erhöht, dass sie es nicht mehr im Free-TV zeigen können, so. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das tatsächlich noch Jahre dauert, bis das soweit ist. Also ich glaube einfach momentan sieht die NFL, was ProSieben Max da für Arbeit leistet, was da für eine Fanbase gebaut wird und halt einfach dieses, ich glaube, du brauchst halt echt erstmal, weiß nicht, ein, zwei Generationen, die mit dem Football auch nur annähernd so aufwachsen wie die Leute in Amerika, damit man das quasi ja, dann sagen kann, man geht weg von diesem Free-TV. Also ich glaube, in Deutschland ist dieses Free-TV-Ding richtig, richtig wichtig für die NFL.
Ja, deswegen würde es mich ja auch extrem interessieren, wie so diese Abo-Zahlen sind von der ELF. Weil ich mich halt auch frage, gerade mit so einem neuen Produkt und mit noch nicht so einer großen Fanbase, ob sich das so gut verkauft, weil die ja gleich mit einem Pay Produkt sozusagen reingestartet sind.
Mit einem Ding, muss man dazu sagen.
Wie teuer ist das nochmal?
100 €, wenn du alles haben willst, quasi.
Für die Saison.
Ja.
Okay. Ja, ist auf jeden Fall, finde ich, schon eine Ansage. Natürlich muss man aber auch sagen, was absurd ist, wenn man sich vorstellt, wie viel Geld die NFL jetzt einnimmt mit diesen ganzen TV-Rechten und dann haben sie ja nochmal ihren eigenen Game Pass, den sie ja auch nicht für wenig Geld auch nochmal verkaufen. Ja. Das heißt, die ganzen Einnahmen nur über das Bewegtbild sind einfach extrem. Also ja,
ist schon verrückt.
Es ist schon verrückt und deswegen, ja, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Ranking der Teams. Da geht es auch wieder um Geld, aber es ist auch ein sehr spannender Aspekt. Und zwar wurden da jetzt eben aus dem letzten Jahr die Teams jeweils gerankt. Wie viel sind sie tatsächlich wert? Da gibt es dann wieder verschiedene Faktoren, die da mit reinfließen. Und zum 15. Mal in Folge haben die Dallas Cowboys das Rennen gemacht. Also genau, mit 6,5 Milliarden US-Dollar ist es das wertvollste Team. Warum? Weil sie eben die meisten Einnahmen haben, unter anderem durch Sponsorships, Werbung, aber auch, man muss sagen, Owner Jerry Jones ist einfach ein sehr guter Salesman. Der hat es zum Beispiel jetzt mal wieder geschafft, dass Hard Knocks sich um die Dallas Cowboys drehen wird. Und da nimmt man natürlich auch nicht wenig Geld ein mit solchen Vermarktungsrechten. Und deswegen, klar, die Fanbase ist auch riesig von den Cowboys. Glaube ich, gerade auch im Ausland habe ich immer das Gefühl, gibt's viele Cowboys-Fans.
Es ist halt auch America's Team. Genau. Also ach Gott, wie heißt das Spiel, was immer Gott, jetzt habe ich Wortfindungsstörungen hier. Wann gibt's Truthahn in Amerika?
Thanksgiving.
Dankeschön. Genau, also die haben ja immer das, ich meine, die haben immer das Thanksgiving-Spiel.
Ah, ja, das kann sein. Ja, witzig.
Mhm. Ja, also ich glaube, das ist, die sind schon nicht unbekannt.
Nee, auf keinen Fall. Genauso wie das zweitwertvollste Team, und zwar natürlich die New England Patriots, sind 5 Milliarden US-Dollar wert. Auch ohne Tom Brady geht es ihnen scheinbar nicht allzu schlecht. Ich glaube schon, dass zum Beispiel das Thema Merch extrem eingebrochen ist, seit Brady weg ist, weil sie einfach nicht mehr annähernd so viele Trikots natürlich verkaufen. Ausverkauft werden sie aber trotzdem immer sein und ich glaube, auch hier ist der Owner nicht auf den Kopf gefallen. An dritter Stelle, was mich ein bisschen überrascht hat, waren die New York Giants mit 4,85 Milliarden US-Dollar. Macht natürlich irgendwo Sinn, weil halt New York ein großer Markt ist so und die teilen sich ja zum Beispiel auch das Stadion, also haben sie vielleicht da auch weniger Ausgaben? Ich weiß es nicht genau, aber kannst du dir irgendwie erklären, warum jetzt die Giants irgendwie so wertvoll sind?
Ich habe bei den Giants immer so ein bisschen das Gefühl, dass das eins der Teams ist, wenn es einen Hollywood-Film gibt, dass da gern dann mal eine Cappy getragen wird oder irgendwie. Also ich glaube, das ist eins der Teams, die halt so ins Ausland getragen wird durch Hollywood so ein bisschen. So vielleicht.
Und man muss natürlich auch sagen, jeder Tourist, der einmal in New York ist, kauft sich halt vielleicht auch irgendwas von den Giants, weil die auch ein, finde ich, deutlich schöneres. Ich habe sogar auch, glaube ich, eine Giants Cap mir damals für das Spiel gekauft, als ich da vor Ort war. Die haben auch einfach ein deutlich schöneres, finde ich, Logo und so als die Jets beispielsweise.
Ja, das stimmt. Ganz kurz noch zu den Cowboys. Ich habe da gerade nochmal gegoogelt. Also die hatten tatsächlich mit Ausnahme der Jahre 1975 und 77 die Thanksgiving Games als Heimteam. Und zwar eigentlich, um sie bekannter zu machen. War mal der Grund.
Ich glaube, das brauchen sie nicht mehr.
Mal gucken, aber ich denke, das ist Tradition irgendwann.
Ja, wobei ich bei den Cowboys so ein bisschen das Gefühl habe, dass besonders die ältere Generation, also keine Ahnung, 40 rum, dass die Cowboys eher so abfeiern. Ich weiß nicht, die jüngere Generation ist doch eher so, weiß ich nicht, ja, Patriots, Raiders, Rams, irgendwie so ein bisschen coolere Teams in Anführungszeichen.
Ja, schon. Also vor allem, ich finde unter, was ich ganz oft sehe, sind halt tatsächlich Raiders Merch.
Voll.
Da glaube ich halt wegen, weil es halt cool aussieht.
Wegen dem Design,
so.
Ja.
Ja, voll.
An 4 und 5 noch ganz kurz, wollte ich noch erwähnen, sind es eben die Rams und das Washington Football Team. Die sind beide so um die 4,8 und 4,2 Milliarden wert. Und das wenigsten wertvolle Team sind tatsächlich die Bills mit nur in Anführungszeichen 2,27 Milliarden US-Dollar.
Gemeine Frage, weißt du, wo die Chargers sind?
Nee.
Weil das wäre für mich so das absolute, also ich dachte, die wären die Letzten einfach.
Nee, tatsächlich nicht, weiß ich nicht, das kannst du ja auch mal in dem Artikel sind, auf jeden Fall alle Teams aufgeführt, was sie wert sind, genau. Was auch noch spannend ist, was auch extra nochmal von Forbes sozusagen betont wurde, ist eben das Team, das eben den größten Sprung gemacht hat im letzten Jahr, war eben wenig überraschend Tampa. Durch die Verpflichtung, klar, von Tom Brady, aber auch durch den Super Bowl-Sieg. Die haben zum Beispiel jetzt auch für die neue Saison die Ticketpreise enorm erhöht, scheinbar. Und man verdient natürlich mehr mit dem Merch durch Tom Brady und die anderen Spieler natürlich. Ist jetzt gerade, viele wollen dann natürlich ein Trikot oder ähnliches. Und auch die Jahrestickets sind wohl sehr gut weggegangen und sind wahrscheinlich auch nochmal teurer geworden.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe jetzt gerade nochmal reingespitzelt. Die Chargers sind an Platz 23.
Okay, also so relativ gegen Ende, aber nicht ganz Schlusslicht.
Ja, wobei man sagen muss, was haben die Bills? Die haben 2,27 Billion. Die Chargers haben 2,92 Billion. Also.
Das sind da nicht mehr so riesige Unterschiede. Ja.
Ja.
Wobei ich es dann so schon krass finde, dass man eben Cowboys haben 6,5 und Bills nur 2,27. Also das ist dann fast das Dreifache. Da merkt man dann schon, ja, okay, scheinbar macht es eben der Jerry Jones ganz gut mit dem Verkaufen. Also da kann man schon als Owner, glaube ich, auch noch einiges, wenn du, glaube ich, einfach dir denkst, ach, ich habe da mein Team und ich kümmere mich nicht, das Geld arbeitet für sich selbst, ist natürlich nochmal was anderes, wie wenn du vielleicht selber die Werbetrommel oder deine Kontakte wirklich aktiv nutzt.
Ja, voll. Aber der hat halt auch so viel Familie dahinter stehen. Also ich glaube, das ist halt nochmal was Großes bei dem, dass der da so familienunternehmenmäßig unterwegs ist. Und das macht, glaube ich, auch nochmal was aus im Business. Wenn man das so aufbaut wie Jerry Jones.
Ja, falls euch solche Themen, die vielleicht auch so ein bisschen zahlenlastiger sind, wirklich interessieren, dann lasst uns das gerne mal wissen. Wir sind ja auch auf Twitter unterwegs, @womancoverage. Würde uns freuen, mal ein bisschen Feedback zu bekommen, ob euch sowas interessiert. Ich finde es tatsächlich sehr spannend, wenn ich mich da mal einlese, weil es eben auch viel so über die Dynamik in der Liga eben auch sagt und viel auch eben Hintergrund gibt, so für, warum kann das Team jetzt diese Sachen machen, zum Beispiel ein neues Stadion bauen und andere nicht und so weiter und so fort. Also es gibt irgendwie so ein bisschen mehr Kontext. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Thema von dieser Folge und auch da geht es um ein Update, das wir geben wollen. Wir schneiden ja oft Themen an und ich finde es immer ganz gut, wenn man diese Themen dann auch weiter verfolgt. In dem Fall geht es um den Fall Deshaun Watson. Da hatten wir euch ja auch schon mal in einer früheren Folge mitgenommen. Da ging es ja um Vorwürfe von mehreren Frauen, dass Deshaun Watson sie eben sexuell belästigt haben soll. Das sind alles Frauen, die ihn massiert haben, also Physios, Masseusin. Und genau, jetzt gibt es nämlich auch Vorwürfe der Frauen gegenüber der NFL, weil die NFL parallel zu den offiziellen Untersuchungen von der Justiz in Amerika, also sprich von der Staatsanwaltschaft, von der Polizei, wie auch immer, hat auch die NFL eine eigene Untersuchung angestrengt. Und zwar wird die von zwei ehemaligen Staatsanwältinnen geleitet, Lisa Friel und Jennifer Gaffney. Und diese ja, Frauen, die eben jetzt hier interviewt wurden von den Staatsanwältinnen, haben eben im Gespräch mit der Sports Illustrated angegeben, dass sie ja sehr verärgert sind eben über diese Fragen, die ihnen da gestellt wurden. Unter anderem sollen sie gefragt worden sein, was sie angehabt hatten, als sie eben Watson massiert haben. Dann gibt's eben auch Sachen wie, dass es eben sehr herablassend gewesen sein soll, wie mit ihm gesprochen wurde, auch sehr opferverachtend wurde das so genannt. Und zum Beispiel wurde dann auch gefragt, warum die Massage nicht sofort beendet wurde, als er eben so Annäherungen gestartet hat. Oder eben die Frauen durften auch in diesem Verhör, würde ich es jetzt mal fast nennen, also so muss es scheinbar gewesen sein, kein wirklich angenehmes Interview, sondern eher wie ein Verhör, dass sie da auch nicht mal ausreden durften. Wie nimmst du jetzt sowas wahr, solche Vorwürfe gegen die NFL, noch dazu eben gegen zwei weibliche Untersuchungsleitenden? Findest du das komisch, dass sowas gesagt wird, dass es eben sehr so opferverachtend war, oder leuchtet dir das sogar fast irgendwie ein?
Mir leuchtet es leider tatsächlich fast ein. Ich bin jemand, das habe ich auch, glaube ich, schon öfter gesagt, je älter ich werde und je mehr ich auch in der Arbeit mit den Themen wie Frauen in Führungspositionen und so zu tun habe, desto mehr beschäftige ich mich mit so Themen. Und desto logischer ist es tatsächlich für mich, dass sowas passiert. Einfach aus der Sache heraus, wir leben in einem Patriarchat, also von einer Männer pro gelebten Welt einfach. Und das ist halt auch was womit Frauen geboren werden. Also das ist nichts, was Frauen irgendwie, weiß nicht, einfach ausschalten können. Und ich könnte mir einerseits vorstellen, dass es tatsächlich einfach die Denke ist von diesen beiden Frauen, die das durchführen, so von wegen, naja, eben, warum haben sie nicht direkt das da Stopp gesagt, warum haben sie das nicht direkt unterbrochen und halt auch, was hatten sie an? Also das sind ja typische Fragen, leider, die man bei so Sachen immer wieder mitkriegt. Oder auch, also ich selber weiß es, wenn ich in Clubs war und dann kam irgendwie das von wegen, naja, du musst dich ja nicht wundern mit dem und dem Ausschnitt oder mit dem und dem kurzen Rock, ist das ja klar, dass Männer, die müssen dann ja da hingucken oder die müssen ja dann da drauf klatschen oder irgendwie so ein Zeug.
Boah, das
sind aber halt ohne Scheiß ganz normale Kommentare. Ich war 5 Jahre lang in einer Barbedienung, wie oft mir irgendwelche Typen gemeint haben, an den Hintern greifen zu müssen, und dann kam von wegen, naja, aber wenn du jetzt da so dran stehst, da kann ich ja gar nichts machen. So.
Ekelhaft, ja.
Wow. Deswegen kann ich es mir einerseits vorstellen, dass es halt tatsächlich einfach die Denke von denen, also ohne dass ich denen was unterstellen möchte, den beiden Ermittlerinnen, aber ich könnte es mir halt tatsächlich einfach leider vorstellen, dass es ihre Denke ist, weil sie in dieser Welt aufgewachsen sind und sich irgendwie dem nicht so bewusst sind. Und andererseits könnte ich mir aber auch vorstellen, vor allem weil die NFL zwei Frauen angesetzt hat, das ist ja auch wieder dieses typische, also gefühlt zumindest dieses typische, oh mein Gott, wir nehmen da jetzt bloß keinen Mann als Ermittler.
Mm.
Setz mal zwei Frauen an. Und die zwei Frauen wollen sich ja dann aber auf der anderen Seite auch beweisen, damit es eben danach nicht heißt von wegen, ja, die haben ja jetzt nur so ermittelt, weil es ja zwei Frauen sind.
Ja, genau.
Und deswegen waren die nicht objektiv. Und dass sie es deswegen quasi übertreiben und übersachlich sind und deswegen halt quasi so herablassend und opferverachtend rüberkommen. Also das könnte ich mir halt auch gut vorstellen.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, was du da gerade gesagt hast. Also so habe ich es mir jetzt auch so ein bisschen erklärt, weil eigentlich schulden ja auch diese Frauen der NFL gar nichts. Also ich meine, die müssen ja nicht mal mit der NFL reden. Das ist keine Polizei, die können dich ja nicht zwingen, da irgendwie eine Aussage zu machen. Es waren jetzt auch nicht alle, es sind ja relativ viele Frauen, die da Vorwürfe erheben. Es waren zwei, die da eben mit der Sports Illustrated gesprochen haben. Es war auch das allererste Mal, dass die sich überhaupt geäußert haben, weil die werden ja von einem Anwalt alles gemeinsam vertreten und der rät ihnen eigentlich dazu, nicht mit Medien zu sprechen. Und sie haben aber gesagt, es ist ihnen so sauer aufgestoßen, dass sie eben ein exklusives Interview gemacht haben, wo sie darüber gesprochen haben. Und das Verrückte ist, dass sie sogar gesagt haben, die Befragung von der Polizei war dagegen im Vergleich dazu super angenehm und total auch sensibel mit dem, das, was sie eben erlebt haben. Mhm. Und das ist dann natürlich schon, ja, verrückt, dass eben zwei Frauen da irgendwie wie so ein Elefant im Porzellanladen, jetzt mal ganz abgesehen davon, ob wir nicht sagen können, ob diese Frauen, ja, ob das stimmt, was sie vorwerfen, die Sean Watson oder nicht, da möchten wir jetzt gar keine Wertung abgeben, das können wir ja nicht sagen. Aber einfach so, selbst wenn, sagen wir mal, 50% der Frauen die Wahrheit sagen, dann ist es ja unglaublich traumatisierend, wenn du dann da so...
Und es muss halt einfach ermittelt werden.
Ja, also, ja, klar, aber also, ja, wenn du gefragt wirst, ja, was hattest du da an und wieso hattest du deine Hotpants an? Also ist ja dann eben, wie du schon sagst, kein Wunder, dass er dich dann irgendwie angefasst hat oder so. Wo man sich denkt, nee, die kann auch im Stringtanger da irgendwie ihren Job machen.
Die kann
machen.
Auch nackt dran also, stehen. Der hat seine Griffel bei sich zu lassen.
Also, genau. Genau, und das ist ja eigentlich total irrelevant, was sie getragen haben und warum sie die Massage nicht direkt beendet haben. Naja, dann sprech mal mit Frauen, die sexuell belästigt worden sind. Da wird es ja auch gerade psychologisch, wird es da sicher gewisse Gründe geben, warum du vielleicht in dem Moment, vielleicht hatten sie auch Angst vor ihm oder was weiß ich. Also können ja verschiedene Gründe haben. Auch das ist ja eigentlich irrelevant für den Hintergrund, ob er jetzt die bedrängt hat oder nicht. Also
ja, und ganz ehrlich, also einerseits kann ich so aus meiner eigenen Erfahrung, nicht, dass ich, also wie gesagt, ich kenne halt diese Situation mit, man wird eklig angemacht, man wird angegrapscht, kenne ich alles aus meiner Bar-Erfahrung. Und allein in den Situationen hat es mich persönlich sehr, sehr lange, also ich war da wirklich 2-3 Jahre Bedienung, bevor ich jemals was gesagt habe. Und auch selbst dann war ich immer noch jemand, der das sehr, sehr nett gesagt hat. Also wenn unter unseren Zuhörern, also ich rede jetzt tatsächlich, spreche die Männer an, wenn da Personen drin sind, die das nicht verstehen können, warum man da vielleicht jetzt nicht direkt sagt, hey du Spacko, mach die Griffel weg, fragt die Frauen in eurem Umfeld. Ich wette mit euch, dass jeder in seinem Umfeld eine Frau hat, die und lass es einfach nur ein Catcalling auf der Straße sein. Da ich kenne so viele Frauen, die da halt einfach dann es ignorieren, weitergehen, nichts dazu sagen, einfach aus dem Bedenken, von wegen, man will ja nicht als Frau die sein, die dann überreagiert hat. Weil vielleicht hat er mich ja gerade nicht absichtlich da angefasst. Also das sind ja alles Gedanken, die man hat.
So. Ja, klar. Ja, deswegen, wir werden euch natürlich auch in Zukunft über diesen Fall am Laufenden halten. Der aktuelle Stand ist, Watson darf wohl spielen. Also er musste ja auch zum Trainingscamp erscheinen. Aktuell also werden Ermittlungen immer noch geführt, sowohl von der Polizei als auch von der NFL selbst. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich in Woche 1 starten wird, wie lange überhaupt auch diese ganze Untersuchung ja andauern werden und hoffe, dass da bald jetzt aber mal, weil das zieht sich ja schon seit Wochen, Monaten, dass er jetzt bald aber auch wirklich mal gesagt wird, was dran ist, ob er weiterspielen darf, ob er vielleicht sogar ins Gefängnis muss oder ob es zu einer zu einem tatsächlichen Anklage kommt. Ich bin gespannt. Wie gesagt, wir halten euch gerne hier auch im Podcast bei Woman Coverage immer auf dem Laufenden. Und dann war's das für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einfach mal so ein bisschen über verschiedene Themen zu quatschen. Wie gesagt, lasst uns auch gerne immer Feedback da bei Twitter oder wir sind jetzt auch bei Instagram.
Ja, genau. Auch unter Woman Coverage.
Auch unter Woman Coverage, folgt uns da sehr gerne. Und dann hören wir uns auf jeden Fall ganz sicher wieder in 2 Wochen und hoffen, ihr habt noch einen schönen restlichen August. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend oder Tag oder wann auch immer ihr uns hört.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann.